Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Ich kann nicht mehr Teil dieses Systems sein. Ich bin krank geworden dadurch und mein einziger Weg, gesund zu werden, ist, den Kontakt abzubrechen.
Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um das Thema Kontaktabbruch. Für viele ist die Familie das Heiligste. Sie steht für Geborgenheit, für Rückhalt und bedingungslose Liebe. Aber was, wenn genau diese Familie einen krank macht, wenn sie einem Kraft raubt und der einzige Weg, gesund zu bleiben, das Loslassen ist? Darüber rede ich heute mit Svenja Fuchs. Schön, dass du da bist, liebe Svenja. Sie ist Content Creatorin, sie ist ehemalige TV-Redakteurin, Moderatorin, Schriftstellerin und Feministin. Aber vor allem ist sie heute hier als Mutter und als Betroffene und als mutige Stimme für alle jene, die den Kontakt zu ihrer Familie abbrechen müssen, um sich selbst zu schützen. Danke, dass du darüber heute mit uns redest.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Warum bist du heute da? Warum sprichst du darüber? Was ist dir passiert?
Ja, was ist mir passiert? Da müsste ich sehr, sehr weit ausholen. Also ich bin, wie du schon sagst, Betroffene und ich möchte Stimme sein. Ich möchte vor allen Dingen die Person sein, die da draußen den Menschen, die denken, die sind falsch, weil sie sich in ihrer Familie nicht gut fühlen, vielleicht auch krank werden, dass diese Personen sich nicht alleine fühlen. Ich habe das erlebt, ich bin da durchgegangen, ich habe es durchlebt und mir hat so eine Person, wie ich es heute bin und sein möchte, damals gefehlt. Ich habe mit, wenn ich es prozentual sagen müsste, glaube ich, zu 97% der Familie gebrochen, aus genau den Gründen, die du gerade beschrieben hast, dass ich auf mich und meine mentale Gesundheit aufpassen musste.
Wir werden ja heute über das Thema Kontaktabbruch und Familie sprechen. Es geht sehr viel um dich, deine Geschichte, deine Persönlichkeit und trotzdem möchten wir natürlich auch niemanden in deiner Familie angreifen. Das hast du mir vorher gesagt. Das heißt, wir werden eine Gratwanderung versuchen. Was bist du bereit zu erzählen und was möchtest du aus welchen Gründen vielleicht lieber nicht erzählen?
Genau, ich möchte, dass es keine Abrechnung ist. Ich möchte niemanden detailliert an den Pranger stellen und sagen, das und das und das, sondern es war systematisch, was mir passiert ist. Es war über viele Jahre. Es ist jetzt nicht diese eine Sache passiert, wo ich sage, jetzt muss ich mich aus dieser Familie rauswinden, sondern es sind viele Situationen passiert, viele Dinge, wo ich mich alleine gelassen gefühlt habe mit meinen Bedürfnissen, wo ich mich auch selbst in Frage gestellt habe als Person, bin ich gut, wurde ich gewünscht, bin ich richtig? Und ich glaube, dass es viele Menschen da draußen auch kennen, aber ich möchte, wie gesagt, nicht detailliert diese oder jene Geschichte preisgeben.
Was ist denn Familie für dich?
Familie ist vor allen Dingen für mich ein selbstgewählter Ort, das sind Menschen, die ich liebe, bei denen ich mich wohl gesehen und sicher fühle. Ich glaube auch, dass Familie nicht die Verwandtschaft sein muss. Also es gibt den Verwandtschaftsgrad, die Blutsverwandtschaft, aber wir können ja auch Familie gründen mit Menschen, die uns vorher fremd sind. Meine beste Freundin zum Beispiel ist Familie, die kenne ich seit 17 Jahren. Das ist wie meine Schwester. Also für mich ist es ein Gefühl von Sicherheit.
Und man kann sich seine Familie tatsächlich ja auch nicht aussuchen.
Richtig, genau. Und ich glaube, das ist auch dieser Irrglaube, der dahinter steckt. Ich werde in etwas reingeboren, in eine Verwandtschaft und ich muss mit allen gut können. Und jeder ist so wie ich und wir sind uns alle gleich. Das ist vielleicht ein Wunsch und von der Gesellschaft gern gesehen, aber ich glaube nicht, dass das die Realität ist.
Warum hast du den Kontakt abgebrochen zu den meisten in deiner Familie?
Weil ich krank geworden bin. Also ich stand an einem Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich kann mir das nicht mehr anschauen. Ich kann nicht mehr Teil dieses Systems sein. Ich bin krank geworden dadurch und mein einziger Weg, gesund zu werden, ist, den Kontakt abzubrechen.
Krank bedeutet körperliche Symptome, seelische?
Auch beides. Also ich hatte schlimme Depressionen, ich hatte körperliche Beschwerden, ich hatte Schmerzen. Ich hatte alles, Migräne, ich hatte Rückenschmerzen, ich hatte Blasenprobleme, ich war depressiv, also ich hatte eigentlich alles. Mein ganzer Körper und meine Seele haben geschrien, dass sich etwas verändern muss.
Und wie alt warst du da?
Boah, so richtig bewusst war ich, glaube ich, erst 30, also es ist jetzt so 11 Jahre her. Gespürt, dass da irgendwas ist und dass ich mich fremd fühle, nicht gesehen fühle, war schon viel eher, aber den Schritt richtig raus, der war so um die 30, ja. Da gab es dann tatsächlich auch einen, sagen wir es mal, Vorfall, wo ich in einem Raum mit all diesen Menschen war und mir Situationen angeschaut habe und gedacht habe, ich gehöre hier nicht hin. Was passiert hier? Seht ihr das nicht? Ihr seht mich nicht. Ich fühle mich fremd und bin nach Hause gefahren, habe wirklich doll geweint und habe gedacht, das kann ich mir nicht nochmal geben. So, und ich war auch zu der Zeit schon in Therapie und meine Therapeutin hat gesagt, sie schauen sich dort einen Film an, den sie sehr teuer bezahlen, nämlich mit ihrer mentalen Gesundheit, aber sie können zu jeder Zeit entscheiden, wann sie den Vorhang fallen lassen.
Magst du denn erzählen, wen du in deinem Leben jetzt noch hast und wen du aber verlassen musstest?
So gut wie jeden habe ich verlassen und haben tue ich noch meinen Vater und meine Oma.
Aha.
Ja.
Wieso hast du die beiden noch? Was ist bei denen das, was dich anzieht, was Nähe ermöglicht?
Also ich sag mal so, die väterliche Seite ist sehr, sehr emotional erreichbar, sehr warmherzig, sehr auffangend. Die sehen mich, die spüren auch viele Dinge und von diesen Menschen gibt's halt einfach nicht mehr so viele. Deswegen sind es so wenig.
Mhm.
Und die andere Seite, ja, die ist hinten übergekippt. Die musste quasi gehen oder beziehungsweise ich musste gehen. Klar ist man nicht mit jedem in der Familie kompatibel und auch nicht mit jedem so super eng. Aber wenn man wirklich das Gefühl hat, ihr seid ganz anders oder ich bin ganz anders und das auch immer wieder gespiegelt bekommt, gesagt bekommt, es ist nicht richtig, was man tut, man ist fremd, man ist ja anders, ohne dass eigentlich irgendjemand mal gefragt hat, wer bist du eigentlich, dann ist das kein Ort, an dem ich mich gerne aufhalten möchte und an dem ich mich auch öffnen möchte. Oder wenn ich es getan habe, wenn ich mich geöffnet habe, wurde ich dennoch nicht gesehen.
Also das heißt, du hast dein Leben lang seelische Verletzungen erlitten?
Ja.
Du wirkst ja jetzt als gesunde, stabile Powerfrau. Und dann fragt man sich, wie kann man das aushalten? Wie kann man so seelisch balanciert
bleiben? Das frage ich mich auch manchmal tatsächlich. Es ist nicht so, dass ich heute komplett frei bin davon. Es gibt schon auch Situationen und Momente in meinem Leben, wo ich denke, meine Güte, vielleicht hätten das andere mit mehr Urvertrauen, mit mehr Background, mit mehr Sicherheit das anders geregelt als ich. Aber ich glaube, dass gerade daraus eine ganz große Stärke entstanden ist aus mir heraus. Da ich viele Dinge alleine machen musste, da ich viele Dinge mir erarbeiten musste im Nachhinein. Und ich war ja nicht immer so, wie ich jetzt hier sitze. Also das hat ja wirklich viele Jahre lang auch gedauert, bis ich überhaupt der Mensch geworden bin, der ich heute bin.
Wie war denn dieser Prozess? Also wann hast du gemerkt, dass jemand dir etwas einredet oder dir nicht das gibt, was du brauchst als Kind oder Jugendlicher? Und wie ist dann so dein Werdegang gewesen?
Ja, also ich glaube mit 20 war so das erste Mal so eine ganz tiefergehende Beziehung mit einem Mann. Und der hat mich ja an so ganz alte und ganz ursprüngliche Gefühle gebracht, die ich aus der Kindheit kannte, wo es dann um Verlassenwerden Gefühle ging, wo dieses Ich bin nicht genug dann auch mal aufkam und reiche ich überhaupt und bin ich die Richtige und mache ich alles richtig. Und im Zuge dessen mit dieser Verlustangst habe ich dann angefangen, eine Therapie zu machen. Die ersten 3 Stunden, die ich da war, dachte ich, okay, wie kann diese Frau wissen, wie ich mich gefühlt habe, wie die Beziehung zu meinen Eltern ist, wie die Beziehung zu meinen Geschwistern ist? Woher weiß die das? Nur von den Fragen, die ich ihr beantwortet habe. Und ich habe mich so gesehen gefühlt, wie ich mich selber noch nie gesehen habe. Und dann habe ich 3 Jahre lang Therapie gemacht. Und da war es wirklich noch ganz tief rein, mit sehr viel Schmerz und auch sehr viel Nachbearbeiten und auch mal 2 Tage am Stück schlafen und so.
Du hast gesagt, mit 20 hattest du einen Partner und der war so, dass er dich eigentlich an die negativen Teile deiner Vergangenheit erinnert hat.
Ist ein ganz toller Partner gewesen, aber ich habe ihn halt sehr geliebt. Also dieses zum ersten Mal jemanden zu lieben, in eine Verbindung zu gehen, die fern ist von den Eltern. Und das bringt einen ja, oder es hat mich an so ursprüngliche Gefühle gebracht.
Das heißt, als Jugendliche warst du nicht reflektiert über das, was dir da passiert. Du warst immer noch mittendrin und hast Selbstzweifel gehabt und hast dich vielleicht auch nicht gemocht oder hast geglaubt, dass du schlecht bist.
Betäubt auch, also diese Coping-Mechanismen, ne, dass man dann viel über Alkohol trinken, man ist einfach dramatisch, man haut von zu Hause ab, das wird dann so abgetan unter, naja, das ist halt die Pubertät, aber eigentlich habe ich mich die ganze Zeit nur selbst betäubt und auch gar nicht hingeschaut.
Und jetzt ist das so viele Jahre her, hast du das Gefühl, du konntest es loslassen oder sind es immer wieder Schmerzmomente, die dann wieder auftauchen oder Bilder oder so Reflexe, die man vielleicht damals erlernt hat?
Es ist etwas, womit ich wahrscheinlich mein Leben lang leben muss. Also es ist nicht komplett frei von, weil das ist ja quasi einprogrammiert. Das ist ja auf meiner Festplatte drauf seit ursprünglich. Aber ich kann gut damit leben und es gibt Momente, wo ich merke, ah ja, okay, da ist das unsichere Kind in mir, dann schaue ich hin. Ich habe mich ja so gut verstehen können in diesen ganzen Jahren und weiß, wie ich funktioniere, wann ich reagiere, dass ich mich da gut auffangen kann, dass ich Stützpfeiler in meinem Leben habe, dass ich Menschen habe, die mir spiegeln, die für mich da sind. Ich weiß, wie ich mich selbst versorge, ich weiß, wie ich mich selbst bemutter, ich weiß, wie ich mich nachbeelter. Also ich habe einen riesengroßen Werkzeugkoffer an Instrumenten, die ich nutzen kann, damit es mir besser geht.
Also du kannst dich sehen und du kannst das kompensieren. Aber du kannst auch bei anderen Dinge sehen. Und ja. Was ist das?
Also, was ich natürlich gelernt habe in meiner Kindheit, ist zu schauen, ob ich sicher bin. Und das heißt, ich muss mein Umfeld scannen und schauen, wie sind die Menschen? Bin ich sicher? Fühle ich mich wohl mit denen? Fühlen die sich wohl mit mir? Also, das war früher etwas Negatives, geht ja auch in dieses People-Pleasing rein, dieses, ich gucke, dass es allen gut geht, nur nicht mir selbst. Das habe ich nicht mehr, aber ich bin sehr spürig. Das heißt, meine Antennen sind auf Empfang und ich gucke die Menschen an und ich kann sehen, aha, ich kann auch sehen, wie fühlt sich die Person? Wie fühlt sich die Person im Raum mit den anderen Menschen, kann da vielleicht auch mit reingehen und kann für die da sein, aber nicht mehr um jeden Preis. Also ich muss mich nicht mehr dabei verlieren.
Und als du dann das alles erkannt hast, so um die 20?
Oh nee, das war... Also um die 20 habe ich wirklich erstmal diese Verlassenangst mir angeschaut und geschaut, wo kommt es eigentlich her? Wo hat dieses Verlassenwerden den Ursprung? Da sind wir relativ schnell an ein Thema gekommen. Und nee, also mit 20, da war noch gar nicht... Also es hat bestimmt so 10 Jahre gedauert.
Und dann hast du irgendwann den Telefonhörer in die Hand genommen und hast alle Familienmitglieder angerufen, mit denen du nicht mehr sein wolltest und gesagt hast, so... Nee. Ich breche den Kontakt ab oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, es gab ja diesen einen Vorfall, wo ich mit allen zusammen saß und gedacht habe, irgendwie nein. Also irgendwie nein und ich kann auch nicht mehr. Und das war der zweite Punkt in meinem Leben, wo ich depressiv geworden bin. Beim ersten Punkt war ich noch innerhalb dieser Familie drin und habe das dann für mich aufgearbeitet. Und dann beim zweiten Mal habe ich gemerkt, ich muss hier raus. Ich muss hier raus und es wird nicht anders gehen, weil es ist wie ein Rückfall, der immer wieder kommen wird. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann hatte ich mit meinem Partner darüber gesprochen, habe ihm das alles erzählt, der hat es total verstanden, konnte es auch spiegeln, weil ähnliche Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt erstmal Abstand. Und dann war ich bei der Therapeutin, die gesagt hat, sie haben teuer bezahlt für diesen Film, aber sie können gehen, sie dürfen den Vorhang schließen. Und das war für mich so ein, ach so, echt? Das geht? Das darf ich? Ach so. Ja, und dann habe ich einfach erstmal eine einzige Nachricht verfasst und habe gesagt, ich möchte erstmal keinen Kontakt.
Per WhatsApp?
Per WhatsApp.
Oh, krass. Und, im Familienchat?
Nee, es gab diese eine übergeordnete Person, wo ich wusste, wenn ich es der erzähle, dann werden es alle erfahren, die auch für mich die einzige Person war, die eigentlich wichtig war in diesem Zusammenhang. Und ja, so war das dann. Mhm. Wurde natürlich nicht angenommen, da wurde getobt, aber ich konnte nicht mehr so weitermachen.
Und Papa und Oma haben zu dir gehalten?
Ja.
Und die haben das verstanden, aber die haben noch Kontakt zur restlichen Familie?
Nee, die haben auch nicht so wirklich Kontakt, aber ja, dem Papa musste ich es erklären, aber der war eh schon immer auf meiner Seite und hat gesagt, was für dich stimmig und sich für dich gut anfühlt, das mach. Hat immer Vertrauen gehabt, dass ich das Richtige für mich auch schon weiß.
Und wie hat dann so dein Umfeld reagiert? Oh. Also sind die Leute da nicht voller auch Vorurteile? So, wie kannst du nur? Das ist doch das Wichtigste, die Familie.
Also die Familie in sich hat auf jeden Fall gewittert und gewütet und hat versucht, mit allen Mitteln mich wieder reinzuziehen, weil ich mache sie ja quasi zum Schuldigen, also haben sie mich zum Schuldigen gemacht, weil sie dürfen es ja nicht sein. So ein Uhrwerk hört ja nicht auf, sich automatisch in eine andere Richtung zu drehen, nur weil ich jetzt weggehe. Und das war aber okay für einen Moment, aber diese Stimme von außen, ne, dieses, das kannst du doch nicht machen, du kannst dich doch nicht von deiner Familie abwenden, das ist doch deine Mutter, dein Vater, deine Cousine, wer auch immer. Aber das sehe ich halt eben mittlerweile ganz anders. Es ist halt der falsche Ansatz zu sagen, ey, warum tust du das deinen Eltern an, sondern was muss dir passiert sein, dass du dich aus deiner Familie rauslöst? Weil ich will eine Familie. Es ist nicht so, dass ich sage, nee, ist mir egal. Ich hätte gerne eine Familie. Also von Herzen gerne. Ich finde das wunderschön, diese Idee davon. Ich habe ja nur eine Idee. Aber es geht halt so nicht und nicht ja auf Kosten meiner mentalen Gesundheit.
Also so eine Idee ist es nicht, weil du lebst ja jetzt auch Familie. Du hast es ja geschafft. Das ist ja das Happy End eigentlich, was wir vielleicht kurz vorwegnehmen dürfen.
Du hast recht, ja.
Und lebst es auch auf eine sehr gesunde Weise, wie man tatsächlich... Ja. Wie ich erfahren durfte schon von dir. Kleines Experiment. Stell dir ein paar Fragen und ohne lange nachzudenken, gibst du mir einfach die Antwort.
Oh, ich bin gespannt.
Buch oder Podcast?
Buch.
Herz oder Kopf?
Herz.
Nähe oder Freiheit?
Nähe.
Anpassen oder abgrenzen?
Oh, abgrenzen.
Probleme offen ansprechen oder lieber Konflikte offen vermeiden?
Ja, direkt.
Okay. Schutzschild hochhalten oder sich verletzlich zeigen?
Das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also ich fahre eigentlich gut damit, wenn ich mich offen zeige, aber Schutzschild ist trotzdem noch oft da. Das ist das, was ich meine. Es wird nicht alles weggeben können. So, es kommt auf die Person an.
Ich bin selber überrascht, wie schnell du antworten konntest und auch, warum auch genau die letzte Antwort du so, ja, ausführlicher erklärt hast. Hätte ich nicht gedacht. Hast du toll gemacht. Vielen Dank für deine Offenheit.
Habe ich jetzt was gewonnen?
Ja. Nee, vielen Dank.
Ich kann auch spontan am allerbesten. Dann fühle ich es halt zu 100%. Das ist ja auch das, was ich meine, dieses Fühlige. Und das bin ich einfach.
Du bist sehr authentisch. Dein Gesicht spiegelt alles Mögliche. Du bist lebendig. Du bist fröhlich. Aber du hattest erzählt, du hast eine Depression gehabt.
Zwei.
Welche Rolle hat es in diesem Loslösungsprozess gespielt? Ist es sozusagen das Wichtigste, das Schlimmste von allen Gefühlen gewesen, dass die Depression gesagt hat, so, jetzt muss ich? Oder ist es die permanente Kränkung oder die Einsamkeit? Oder welche Gefühle sind so stark?
Also Zweifel waren bei mir ganz stark. Nicht zu wissen, was bin ich und was ist alt. Also dieses Unterscheiden, ich weiß nicht, ob du es verstehst, aber dieses im Erwachsenenalter in Situationen zu spüren, okay, ist es jetzt ein altes Thema? Habe ich jetzt Angst, weil es ein ganz altes Urvertrauen-Thema ist oder weil ich verlassen worden bin oder? Oder ist es real da? Da war ich ganz oft im Zweifel. Die Depressionen haben einfach nur gespiegelt, wie es sowieso in mir aussah. Diese Traurigkeit, diese Ohnmacht. Ich habe viel geschlafen. Ich habe mich viel, viel weggeschlafen. Das war so auch mein Mechanismus, nichts mehr zu spüren. Innerhalb der Familie hieß ich die ewig Schlafende. Aber als Kind schon. Ich habe mit 3 schon mich auf den Boden gelegt und habe geschlafen, weil ich nicht spüren wollte. Also ich habe schon meine Mechanismen auch früh für mich genutzt, sage ich mal. Und das passiert mir auch manchmal immer noch, dass wenn ich überfordert bin, dass ich dann müde werde. Aber dann gehe ich raus und mache Erwachsenen-Dinge. Aber ja, die Depression war ein Spiegel. Die Depression hat gesagt, hey, da musst du jetzt hingucken, da ist was los. Du hast so lange weggeschaut und hat mir eigentlich am Ende, hat mir eigentlich geholfen, weil ich mich dann wirklich mit mir selber auseinandergesetzt habe.
Und hast du auch Schuldgefühle?
Dass du meiner Familie gegenüber? Manchmal. Weil ich ja auch die Familienthemen kenne und ich weiß, wo manche Familienmitglieder herkommen und sie auch Opfer von Geschichten und Familienmitgliedern davor sind. Aber ich denke auch, dass jeder von uns die Möglichkeit und die Chance hat, an sich herunterzuschauen und zu sagen, okay, ich habe das und das Thema, ich schaue es mir mal an und ich verletze nicht weiter. Klar, die Generation vor mir hat jetzt nicht diese Möglichkeit gesehen und auch nicht gehabt, wie mit Therapie wie ich jetzt, weil vor 20 Jahren war es ja auch noch verpönt. Aber man könnte auch jetzt, wenn man möchte, noch hinschauen. Ja, man ist nicht zu alt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen.
Du gehst mit den Themen in die Öffentlichkeit. Was ist denn, wenn dir Leute dann irgendwie, die du vielleicht gar nicht kennst, du sagst, oh, Blut ist dicker als Wasser? Und
ja, also Blut ist dicker als Wasser, das ist ja sowieso ein Sprichwort, was komplett falsch genutzt wird. Und wie gesagt, da antworte ich immer mit diesem Verwandtschaft ist nicht Familie. Also Familie suche ich mir wirklich aus. Verwandtschaft werde ich reingeboren. Und ich freue mich für die Menschen, die das vielleicht auch nochmal hinbekommen. Und ich habe vielleicht auch hier und da immer nochmal so den Gedanken, vielleicht wird's ja noch. Aber ich habe es auch so oft probiert und ich möchte nicht auf Kosten meiner mentalen Gesundheit etwas geben oder etwas erzwingen, würde ich fast sagen, was es so nicht geben wird. Denn ich habe mich entschieden, das loszulassen und alles, was zu mir kommt und vielleicht irgendwann mal möglich ist, ist auch schön, aber dieses Familie zu leben, wie es früher war und immer wieder auf meine Kindheit trauer und sauer zu sein und auch wütend, ich bin 40 Jahre alt. Wie lange möchte ich mich darauf ausruhen, dass Elternteil XY emotional nicht da war? Wie oft möchte ich dieser Person die Schuld geben, dass meine Beziehung darf ich Scheiße sagen? Ich weiß nicht. Nicht gut waren. Also irgendwann muss ich doch auch in die Verantwortung kommen. Okay, das war nicht gut, aber ich bin jetzt so und so alt. Ich habe die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen und ich habe die Möglichkeit, nach vorne zu schauen.
Und du bist mutig gewesen. Du bist Mutter geworden.
Ja.
Das passiert zwar auch mal so, aber ne, du machst das jetzt schon ein paar Jahre.
Und das war das Mutigste, was ich je gemacht habe. Ich wollte es nie werden, ganz viele Jahre, weil ich genau davor Angst hatte, dass ich schwupp automatisch so werde, wie die Familie zu mir war. Und habe immer wieder gesagt, ich kriege kein Kind, das mache ich nicht. Oh Gott, ich möchte dieses Trauma nicht weitergeben. Und ich merke, je älter mein Kind wird, dass sich das einfach alles gelohnt hat. Sich das anzuschauen, sich mit mir selbst auseinanderzusetzen und dass mein Kind davon frei sein darf, von all diesen Themen. Und es ist harte Arbeit.
Du hast gesagt, das Trauma sitzt in dir. Man weiß es aus der Forschung, dass Trauma wirklich auch in den Genen sitzt.
Ja.
Also auch und epigenetisch weitergegeben wird. Also das, was mit den Genen sozusagen danach noch passieren kann, Verklebung etc.
Ja.
Hast du das Gefühl, dein Kind hat irgendein Trauma von dir mitbekommen oder merkst du da Gott sei Dank noch gar nichts von?
Gott sei Dank merke ich davon noch gar nichts. Ich bin aber auch so, dass ich denke, jeder kommt schon auch mit einer gewissen Aufgabe auf die Welt vielleicht. Oder wenn gerade dieses Epigenetische, da habe ich ja keine
Einfluss drauf.
Genau, ich habe keinen Einfluss. Da wird sich dann mein Kind vielleicht drum kümmern müssen. Mhm. Ich bin aber da.
Mhm.
Und ich werde begleiten, ich werde unterstützen, ich werde das vor allen Dingen ernst nehmen.
Mhm.
Und ich werde das sehen. Und ich werde auch irgendwann wahrscheinlich mein Kind vor mir sitzen haben und das wird sagen, sag mal, Mama, was war das denn für ein Scheiß? Und dann werde ich sagen, okay, lass uns drüber sprechen. Und das heilt auch, ne? Sich mit seinen Eltern hinzusetzen und die erklären dir, warum sie vielleicht Dinge damals so gemacht haben, weil es so gemacht wurde. Da sind ja auch Glaubenssätze gewesen, die heute aufgelöst worden sind und so weiter. Die weiß ich ja heute noch nicht, was vielleicht in 20 Jahren ist. Aber da einfach zu sagen, okay, das bedauere ich und ich höre dir zu und ich bin da und ich stelle mich auf dieses Gespräch auch ein.
Man hört, dass du stolz bist auf das, was du schon geschafft hast. Was machst du jetzt besonders toll und richtig? Wo fühlt sich das besonders gut an? Deine Beziehung zu deinem Kind oder was du so machst mit deinem Kind?
Ja, das ist witzig, dass du das so empfindest mit Stolz. Okay, das lasse ich mal so. Weil ich bin dann immer noch so ein bisschen vorsichtig und denke so, okay, darf ich jetzt stolz sein? Finde ich schön, dass du es mir so spiegelst. Aber ja, in Bezug auf mein Kind bin ich schon stolz, dass ich merke, gerade jetzt in diesem Alter, dass mein Kind klare Grenzen setzen kann und auch darf und auch spürt, dass es sich auf mich verlassen kann. Und die Grenzen werden gewahrt, nicht wie es bei mir war, alles übergehen, alles nicht ernst nehmen, ach, ist ja nicht so schlimm, ne? Lächeln wir mal weg. Das ist etwas, was ich ganz, ganz toll finde, dass mein Kind einfach diese Eigenständigkeit leben darf, eine eigene Meinung haben darf und ganz klare Grenzen setzen kann und auch zu mir kommt, wenn was ist. Also das spüre ich jetzt auch schon, dieses, ach, ich brauche jetzt meine Mama. Das ist auch sehr schön.
Und das kennst du von dir selber nicht, dass du das mal gesagt oder gefühlt hast?
Nein, nicht eine Sekunde in meinem Leben.
Mhm. Wir haben in diesem Podcast auch schon das Thema Trauer angesprochen und da gelernt, dass es verschiedene Phasen der Trauer gibt. Jetzt hast du nicht eine klassische Trauer, aber doch ein Trauma.
Ja.
Und da gibt es auch Phasen. Wie ist deine emotionale Wandlung gewesen im Verlaufe der Zeit?
Also ich war viel wütend. Ich hatte aber gespürt, dass mein Körper eigentlich wütend war und ich gar nicht rangekommen bin. Und als sich das so geöffnet hat im Laufe der Therapie, also es hat ja angefangen, dass ich diese Verlustangst hatte, da war ich sehr ängstlich. Dann hat sich gezeigt, dass ich wütend war. Das heißt, ich habe irgendwie in Wut, Streit irgendwie Sachen aus dem Fenster geworfen. Dann kam die Wut und irgendwann habe ich einfach nur noch geweint. So, und das ging über 15 Jahre. Also das war mal mehr, mal weniger präsent, kommt drauf an, in welcher Lebensphase ich gerade war. Wenn ich irgendwie gerade vor einem Abschluss stand und sehr viel überladen war mit Themen, dann war ich natürlich eher mal traurig, müde, erschöpft und habe geweint, als wenn ich irgendwie gerade eine gute Phase hatte. Das zeigte sich, ja, kann jetzt gar nicht sagen, es hat da angefangen und da aufgehört. Aber ich war vor allen Dingen viel wütend und ich merke aber diese Wut auch immer noch heute in meinem Körper. Die ist immer noch nicht ganz weg.
Und hast du denn seit der Trennung, seit dem Loslassen nochmal Versuche unternommen, wieder Kontakt zur Familie aufzubauen?
Mm-mm.
Und die andersrum?
Ja, andersrum ja. Aber gar nicht über mich, sondern über mein Kind. Und das fühlte sich für mich sehr heuchlerisch an. Dann haben wir gesagt, wir würden den Kontakt zum Kind gerne ermöglichen. Gar kein Problem. Und dann wurde es nicht angenommen. Und dann wusste ich schon, weil es ging dann eher so, und was ist mit Svenja? Und wie ist es mit Svenja? Und wo ist Svenja dann? Also es ging gar nicht um das Kind, sondern wirklich rein um mich. Und dann habe ich gesagt, dann bin ich leider raus. Dann geht das so nicht.
Und hast du noch Relikte von Liebe als Gefühl in dir?
Nee, es ist eher ein Mitgefühl.
Mhm.
Es ist ein Mitgefühl. Also ich wünsche niemanden von dieser Familie etwas Schlechtes. Also wirklich gar nicht. Die sollen alle wirklich glücklich sein. Ich freue mich, wenn ich höre ja immer ein bisschen was. Ich habe noch eine Cousine, mit der ich ab und zu spreche und die erzählt mir Dinge. Und wenn ich höre, es geht ihnen gut, dann freue ich mich. Es geht ihnen meistens nicht gut, aber wenn ich höre, dass es ihnen gut geht, dann freue ich mich. Aber wenn ich durch meine Wohnung laufe und das habe ich ganz oft und dann denke ich, wie schön ist es hier? Was habe ich für ein tolles Zuhause geschaffen? Ich überlege, wo komme ich her? Wo bin ich jetzt? Ich habe so viel Dankbarkeit in mir und manchmal bin ich einfach dankbar, dass keiner von denen an meinem Tisch sitzt.
Mhm.
Da bin ich einfach dankbar über diese Ruhe in meinem Leben.
Mhm. Und auch dankbar, was du für eine Kraft entwickelt hast, das so hinzukriegen.
Offensichtlich, ja. Mhm.
Wenn die erwachsene Svenja jetzt mit der Kind Svenja sprechen könnte, was würdest du Kind Svenja sagen?
Oh, das mache ich ja öfter mal. Ich habe ja auch ein Foto von mir als kleines Kind in meiner Wohnung und es gibt so Phasen, wo ich denke, oh, okay, bist du das jetzt oder bin ich das jetzt? Dann schaue ich mir das Kinderfoto an. Also vor allen Dingen, und das hat mir sehr, sehr geholfen, ist dieses, ich bin da. Ich weiß, du hast lange kleine Svenja, du hast lange gewartet, dass da jemand kommt und dich rettet. Du hast wirklich lange da alleine gesessen, du hast dich einsam gefühlt, du hast geweint, du warst ohnmächtig, du hast dich dem angepasst. Aber ich bin heute da und ich nehme dich an die Hand und wir machen das gemeinsam. Und das mache ich auch in so Phasen, wo ich merke, dass dieses kleine Kind wieder in die Angst kommt, dass ich sage, ich bin Familie, ich mache das mit dir gemeinsam, du bist nicht alleine. Das hilft mir sehr.
Mhm. Du bist in der Öffentlichkeit mit diesem Thema. Was ist das, was die meisten Leute von dir eigentlich wissen wollen? Oder sprechen sie eher einfach ihre Dankbarkeit aus?
Also sowohl als auch. Aber vor allem wollen sie wissen, wie. Sie wollen wirklich am liebsten also so einen 5-Schritte-Plan bekommen, wie man es macht. Den kann ich natürlich nicht geben, weil es bei mir auch kein 5-Schritte oder in einem Jahr hast du es geschafft. Das gibt es nicht oder das gab es für mich nicht. Aber das wird vor allen Dingen gefragt. Wie kann ich mich aus so einer Dynamik rauswinden? Wie kann ich das machen, ohne dass sie böse auf mich sind? Das wird nicht passieren. Sie werden böse auf dich sein. Weil wenn du dieses Uhrwerk quasi crasht und diese Dynamik da rausspringst, dann brauchst du einen Schuldigen, weil die wollen sich nicht verändern. Die Dynamik soll bestehen bleiben. Die machen das seit Jahrzehnten genau so. Und jetzt kommst du und sagst, da ist ein Problem in dieser Dynamik. Die schauen nicht auf sich und sagen, hier ist ein Problem. Die sagen, okay, du bist das Problem. Mhm. Und das gibt es nicht. Diese Wut muss man dann aushalten. Aber man muss schauen, was am Ende mehr Gewichtung hat. Halte ich diese mentale Verfassung eher aus? Die Depression, das, was mich komplett am Leben und meiner Fröhlichkeit hindert? Oder halte ich es aus, dass Leute, die eigentlich mich nie gesehen haben, wütend auf mich sind? Also für mich war die Antwort sehr klar.
Jetzt hast du uns deine Geschichte erzählt, wie du dich als Opfer, wie du dich als Kind aus dieser Situation herausentwickelt hast. Kannst du einen Rat geben für Eltern, die verlassen worden sind, wo also das Kind Kontaktabbruch getan hat? Und wie kann man, wenn man das möchte, die Verbindung wieder gesund aufnehmen? Geht das überhaupt?
Oh, ich finde das eine sehr schwierige Frage für mich. Weil ich dann gleich wieder in so meinen eigenen Modus komme und denke so, ja, aber wenn jetzt jemand kommt von denen, dann sollen die alle gehen. Aber
die leiden auch. Also ich kenne tatsächlich, ich bin ja als Ärztin auch im Gespräch mit Patienten, nicht nur über ihre Haut und über ihre Ernährung, sondern auch um das Umfeld. Und die sind auch manchmal, die verstehen das auch gar nicht, warum ihr Kind keinen Kontakt mehr sucht und sind ratlos. Was kann man denen sagen? Was können sie tun?
Also wenn ich Kontakt aufnehmen würde, das wäre was anderes, was ich erlebt habe, ohne Vorwürfe. Ohne Fingerzeig, sondern wirklich, ich möchte dir begegnen, ich möchte verstehen, warum du so entschieden hast. Ich möchte mir das anhören. Mhm. Und wenn sie sich das anhören, nicht in eine Opferrolle, in ein, ist es, ich war ja so ein gemeiner Mensch, ich bin ja schlimm und sich selbst noch irgendwie verurteilen, sondern wirklich höre zu, höre dir an, was dein Kind zu sagen hat. Mhm. Und wenn ihr das vielleicht nicht alleine hinbekommt, dann holt euch irgendwie eine Mediation, eine Therapeutin und Therapeuten dazu, der das mit euch gemeinsam bespricht, ohne dass man in dieses Du- und Vorwurfgefühl und ja in so eine Kriegshaltung geht.
Meinst du denn, dass deine Familienmitglieder davon profitiert hätten, ebenfalls eine Therapie zu machen?
Ja, ich hätte es mir sehr gewünscht. Ich hätte es mir sehr gewünscht und habe mir auch sehr gewünscht, dass irgendjemand was tut und auch kommt und was anders sieht und Veränderungen und so. Aber am Ende kann ich das nur für mich selber entscheiden, die Verantwortung für mich übernehmen. Und wenn ich merke, da ist nichts, was uns verbindet oder da ist auch kein, wir gehen aufeinander zu und sehen einander, dann ist es für mich nicht möglich. Aber ja, ich habe es mir sehr gewünscht. Sehr.
Und das ist auch nie ganz vorbei. Also es könnte noch jederzeit zumindest so ein bisschen so ein Versuch gestartet werden, auch wenn es nie wieder so sein wird, wie du es dir vielleicht jemals also geträumt hättest. Aber es könnte schon eine Art Versöhnung eintreten.
Ja, also ich denke, das muss man loslassen. Ne? Man muss irgendwann loslassen, diese Kindheit zu bekommen, die man sich gewünscht hat, weil das kriegen wir nie wieder. Wir sind erwachsen, wir kriegen unsere Kindheit nie wieder, wir können es bedauern. Aber dieses, du musst das wieder gut machen, den Mangel, den ich in mir spüre, jetzt wieder auffüllen mit etwas, das wird nicht passieren. Ich könnte mir vielleicht eventuell vorstellen, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber da müsste viel passieren wahrscheinlich. Das müsste sich wirklich authentisch anfühlen. Es müsste sich wahrhaftig anfühlen. Da müsste vielleicht auch zugehört und verstanden werden. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen. Ich frage mich aber trotzdem, was bringt es mir am Ende? Nur zu sagen, ich habe Kontakt? Ich meine, wir wohnen nicht im selben Ort, nicht im selben Bundesland. Warum?
Vielleicht, dass irgendeine Wunde noch verheilt.
Ja, dann würde ich es wahrscheinlich eher für mich tun.
Mhm.
So, aber nicht aus einem, ich fühle mich mit dir verbunden Gefühl.
Wenn du jetzt also alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer so vor Augen hast und die sind vielleicht in so einer Situation, dass sie merken, dass der familiäre Kontakt immer wieder zu Schmerzen körperlicher und seelischer Art führt und es ihnen irgendwie nicht gut tut, kannst du denen ein paar Tipps geben? Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens.
Den Fünf-Schritte-Plan.
Boah, Tipps ist schwierig. Also ich würde vielleicht ganz vorsichtig erstmal anfangen, was ist eigentlich meine Wahrheit? Also ich bin Expertin meiner Kindheit und meine Mutter, mein Vater oder wer auch immer kann dazu erstmal gar nichts sagen. Also meine Mutter kann mir eher über ihre Mutterschaft was erzählen, mein Vater was über seine Vaterschaft, aber meine Kindheit gehört mir. So, und da einfach mal reinzuspüren und zu gucken, okay, gibt's da einen Mangel? Fehlt da was? Fühle ich was? Man muss auch gar nicht unbedingt seine Eltern mit einbeziehen, aber man kann den Kontakt auch erstmal ein bisschen runterschrauben, um mal durchzuatmen, weil oft findet man so einen Blick von außen durch die Distanz, um zu schauen, okay, ich bin jetzt nicht mehr so in diesen Dynamiken verbunden. Wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich weniger drin bin? Kann ich einfach vielleicht auch den Kontakt ein bisschen zurückschrauben, mich ein bisschen abgrenzen? Muss eigentlich meine Schwiegermutter immer irgendwie jeden Sonntag mit frühstücken oder kann das auch irgendwie vermieden werden? Da einfach erstmal zu schauen, wo kann man ganz gering anfangen? Man muss ja nicht gleich rauspreschen und sagen, so, und jetzt bin ich mit euch allen fertig. Ich habe immer für mich gemerkt, je mehr ich zu mir selber und mir die Zeit und die Fürsorge gegeben habe, die ich brauchte, umso klarer wurde ich auch im Außen, wie möchte ich umgehen mit meiner Familie? Möchte ich den Kontakt oder nicht? Ich habe leider gar nicht die Lösung. Mhm. Es ist wirklich ein eigenes Empfinden. Und wenn man spürt, man schafft das nicht allein und das ist ein sehr komplexes Thema, unbedingt mit jemandem sprechen, der da Licht ins Dunkel bringt. Ganz wichtig. Also niemand muss das alleine entscheiden. Niemand muss da alleine durchgehen. Es gibt Menschen, die können helfen, die können beraten und vor allen Dingen können die aufzeigen, wo links und rechts vielleicht Steine liegen, über die man stolpern könnte.
Du bist ja wahnsinnig reflektiert. Du hast Jahre der Therapie hinter dir. Du sprichst unglaublich über Gefühle, über Seele und so. Ich glaube aber, das kann nicht jeder so gut. Nicht jeder hat so einen Einblick. Was rätst du den Menschen? Wie kann man dieses Bauch- und Seelengefühl besser entdecken und dann vielleicht eben auch drüber reden, weil du sagst, das ist eine Form der Therapie.
Mhm. Ich hatte das ja auch lange nicht. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Dieses, wer bin ich? Was ist alt? Was ist heute? Was ist früher? Ich habe mir selbst ganz oft nicht geglaubt und nicht vertraut. Und das ist das, was ich meinte mit sich mal einen Schritt zurücknehmen, für sich zu sich, sich mal hinsetzen, vielleicht auch einfach mal Dinge aufschreiben. Was mir manchmal hilft, ist einfach, ich schreibe dann so los und schreibe und auf einmal kommt was. Und dann schreibe ich und schreibe ich und schreibe ich. Und dann lese ich mir das durch und denke, ah, okay, das ist gerade das Thema. Alles klar. Okay, und dann versuche ich, das ernst zu nehmen und da reinzufühlen und wirklich zu spüren, ist es wahr? Dein Körper wird dir sagen, ob es wahr ist. Dein Körper wird dir sagen, ist das meins oder sagt mir meine Mutter jetzt, du spinnst. Das hast du dir nur ausgedacht. Das ist gar nicht so. Oder spüre ich das einfach schon seit Jahren? Wir wissen es eigentlich. Wir haben nur aufgehört hinzuhören. Das kann man lernen. Das dauert. Und wenn man aber wirklich dolle traumatisiert ist, glaube ich schon, dass es, da braucht man Hilfe. Da braucht man einen Therapeuten, der einen dadurch begleitet. Das hat mir, also ich bin so reflektiert, weil ich das eben gemacht habe über viele Jahre, weil ich mich verstehe, weil ich weiß, warum Dinge so sind. Das hätte ich alleine auch nicht geschafft. Und das zu glauben, dass man alles alleine schaffen muss, ist sowieso ein Irrglaube.
Mit deinem Schritt hast du ja auch deinen Eltern was angetan. Gibt es da eine Position für uns?
Ja, ich habe sie mit Sicherheit mit meiner Wahrheit konfrontiert. Und meine Wahrheit ist meine Wahrheit. Die kann mir niemand absprechen. Das kann ihnen gefallen oder nicht. Da bin ich ihnen nichts schuldig. Und ich glaube auch, dass wir Kinder unseren Eltern sowieso nichts schuldig sind, sondern sie haben sich eins für uns entschieden und hätten uns das geben sollen, sowas wie, keine Ahnung, Vertrauen, also die Grundbedürfnisse einfach, Sicherheit. Und dann irgendwann zu sagen, so jetzt bist du mir aber schuldig, dass du dich um mich kümmerst oder du bist jetzt schuldig, dass du mich für immer liebst. Nö. Also ich bin dir erstmal gar nichts schuldig und ich finde es auch schlimm, dass den Kindern die Schuld gegeben wird, wenn sie sich von ihren Eltern lösen. Kein Kind macht das, weil das Spaß macht. Kein Kind macht das, weil es Drama produzieren möchte, sondern Kinder tun das aus Liebe. Am Ende zum Glück dann für sich selbst. Weil manche Kinder lieben einfach viel zu lange. Die gucken sich das über Jahre an. Die verzeihen, die versuchen zu erklären, die entschuldigen. Und irgendwann merken sie, dass sie daran kaputt gehen. Und dann zu sagen, okay, ich liebe dich, aber ich liebe mich mehr, weil ich bin jetzt erwachsen, ich muss mein eigenes Leben führen. Und ich begebe mich aus dieser Familie raus zu meinem eigenen Schutz. Das ist der erste echte Akt für Selbstfürsorge, für selbst den eigenen Respekt sich selbst gegenüber, um ein gutes Leben zu führen. Und dann sollte es eher heißen, hey, was haben deine Eltern dir angetan, dass du diesen Schritt gehen musstest, dass du das für dich entschieden hast, dass das heilsamer ist als der Kontakt mit deinen Eltern.
Also jeder Psychologe würde bei dir sagen, das hätte auch richtig schief gehen können.
Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Und ja, also ich kann bedauern, dass ich Dinge nicht hatte und vielleicht manche Dinge schwerer für mich waren. Aber das hat auch meine Therapeutin gesagt, sie wäre nicht diese Person jetzt, wenn sie das erlebt, nicht erlebt hätten. Sie wären das nicht. Sie hätten nicht die Stärke, sie hätten nicht die Resilienz und sie wären ein ganz anderer Mensch geworden.
Also ich bin richtig froh, dass du der Mensch geworden bist, der du jetzt bist, weil du kannst so vielen Menschen auch helfen. Und als Ärztin, finde ich, gibt es nichts Wichtigeres, als Menschen zu helfen. Und du machst es auf deine Art und machst du echt großartig und gibst ja auch sehr viel Preis von dir. Und das ist bestimmt nicht leicht. Also vielen, vielen Dank, dass du das so tust.
Danke. Ja, das ist mein Ansporn, genau das, Menschen zu helfen tatsächlich, dass sie sich weniger alleine fühlen.
Danke.
Danke, ja.
Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund erscheint in einem Monat und um sie nicht zu verpassen, folge uns doch sehr gerne in deiner Podcast-App. Wir freuen uns über Kritik, über Fragen, über Anregungen, Themenvorschläge und dazu nutze gerne podcast@tk.de oder die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.